Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von HPU and You. Du hast eine Ärzte-Odyssee hinter dir, weil du dich ständig erschöpft und ausgelaugt fühlst. Vielleicht plagen dich auch Bauchschmerzen, Übelkeit, Migräneattacken, Ängste oder Zyklusprobleme. Dann bist du hier genau richtig, denn oft steckt hinter all diesen Beschwerden die Stoffwechselstörung HPU. Und genau die beleuchten wir in diesem Podcast von ganz unterschiedlichen Seiten. Ich bin Sonja Schmitzer, Ingenieurin für molekulare Biotechnologie, Fachjournalistin und Buchautorin. Und ich zeige dir, wie du deine Gesundheit trotz der HPU wieder selbst in die Hand nehmen kannst. Herzlich willkommen, lieber Thomas. Ich freue mich riesig, dass du heute bei mir zu Gast bist, denn wir haben ein ganz, ganz spannendes Thema. Es geht um die SIBO, die Dünndarmfehlbesiedlung, und da bist du Experte drin. Aber lasst uns erstmal nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen. Thomas, du bist Arzt für Allgemeinmedizin mit einer Praxis in Karlsruhe. Stell dich gern mal kurz vor.
Genau, also das war meine Grundausbildung, dass ich eben Allgemeinmedizin für mich gewählt habe. Und ich habe mich in meiner Praxis aber auf funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen spezialisiert. Funktionell bedeutet, dass man in der klassischen Diagnostik nicht unbedingt was findet. Das heißt, die Menschen leiden unter Verdauungsbeschwerden, Durchfall, Bauchschmerzen, Blähungen, Verstopfung, Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder Intoleranzen. Und klassischerweise wird dann bei der Magenspiegelung und Darmspiegelung nichts gefunden. Das heißt, sie haben einen Reizdarm, nicht schlimm, aber ja, sie müssen damit halt leben. Und das ist quasi dann, wo meine Arbeit letzten Endes beginnt. Das heißt, ich gucke bei meinen Patienten immer dann nochmal, gibt es eventuell, wenn die Reizdarmdiagnose gestellt wurde, eine Ausschlussdiagnose, die übersehen wurde, an der wir arbeiten können. Und ansonsten kann man natürlich auch an den Reizdarmbeschwerden gut arbeiten, indem man halt ein mehrere Säulen therapieartiges Konstrukt macht. Das heißt, man kann nicht an einer Sache arbeiten und man sagt, man gibt nur Probiotika, also lebende Bakterien, sondern man muss eben sich auf den Lebensstil, Stressmanagement, Ernährung mit angucken, um dann da den gesamten Organismus Mensch wieder in Richtung Ausgleich, Balance, Heilung letzten Endes begleiten zu können. Und danke, genau, da eine der, um den die Übergang zur SIBO zu finden, eine der Hauptdifferentialdiagnosen, also eine der Diagnosen, die beim Reizdarm in Frage kommen, ist eben die Dünndarmfehlbesiedlung, kommt in 60-80% der bislang diagnostizierten Reizdarmpatienten in Frage, dass quasi hinter dem Reizdarm diese Erkrankung letzten Endes steckt.
Mhm. Da würde ich gerne gleich nochmal einhaken. Reizdarm ist ja was schon sehr lange bekannt ist. Als ich eben Kind oder Jugendliche war, da gab es gefühlt eigentlich nur das. Wann ist das Thema mit der SIBO denn eigentlich aufgekommen? Wann ist das überhaupt bekannt geworden?
Also tatsächlich wissen wir, dass der Dünndarm fehlbesiedelt sein kann seit den 70er, 80er Jahren. Aber so wirklich interessant oder viel Studien dazu kamen jetzt die letzten 10 bis 15 Jahre. Das liegt daran, dass früher hat man sich die Dünndarmfehlbesiedlung vor allem bei Magen-Darm-operierten Patienten angeschaut. Das heißt, es gibt ja diverse Operationen, wo dann der Magen und Darm unterschiedlich miteinander vernäht wurde, wo dann auch so Blind Loops drin hängen, die quasi, wo dann gar nicht mehr der Speisebrei durchläuft und da können dann halt Bakterien sich gut absiedeln. Und die Diagnostik damals wurde immer nur mit einem Zucker, mit Glucose gemacht. Und dieser Zucker hat Vorteile, aber auch einige Nachteile. Und mittlerweile testet man auch häufig mit einem anderen Zucker, mit einem künstlichen Zucker, Lactulose. Und dadurch hat man sehr, sehr viele neue Informationen tatsächlich über die Dünndarmfehlbesiedlung gewonnen. In der Kombination, dass die Möglichkeit der Probengewinnung bei einer Magen- und Darmspiegelung sich auch erheblich weiterentwickelt hat, weil das ist ziemlich schwierig und ziemlich aufwendig, den Dünndarm zu beproben. Das heißt, dass man eine Magen- und Darmspiegelung macht, die dann wirklich bis tief in den Dünndarm gehen kann und man dort immer wieder steril Proben gewinnen kann. Das ist höchst komplex, auch für die heutige Zeit noch. Und deswegen hat es von den 70er, 80er Jahren bis heute gedauert, dass da halt mehr Informationen überhaupt zugänglich sind.
Super spannend. Ja, wo wir jetzt gerade bei der Diagnosestellung sind, du hast jetzt die Laktulose schon angesprochen, im Gegensatz zur Glukose, die früher benutzt wurde. Brauche ich das denn unbedingt oder gibt es auch so ganz typische Symptome, wo du sagst, also wenn man die hat, dann muss man das gar nicht testen?
Also man braucht es in meinen Augen unbedingt. Das hängt an mehreren Faktoren, hängt mit mehreren Faktoren zusammen. Die Symptome können letzten Endes auch bei sehr vielen anderen Erkrankungen auftreten. Es gibt so ein paar typische Sachen, die, sage ich mal, eher in Richtung Dünndarmfehlbesiedlung denken lassen. Aber theoretisch, wir können bei den häufigsten Symptomen mal anfangen. Das wären Durchfall, Verstopfung, Bauchschmerzen, Blähungen, Blähbauch und Aufstoßen. Das wären so die klassischsten Symptome direkt im Magen-Darm-Trakt. Und das finden wir natürlich bei unfassbar vielen Erkrankungen. Auch bei der HPU finden wir solche ähnlichen Symptome mit Verdauungsbeschwerden. Wir finden es bei der Histaminintoleranz, bei Fructoseintoleranz kann es letzten Endes sein. Bei chronisch entzündlicher Darmerkrankungen wie Morbus Crohn, Colitis ulcerosa kann so ein Spektrum mit abdecken. Zöliakie kann sowas mit abdecken. Also das heißt, wir brauchen schon Diagnostik, wir können es nicht anhand der Symptome feststellen. Was eines der typischsten Symptome ist, ist der Blähbauch, wo die Luft nicht wirklich abgeht. Das heißt, die Menschen haben einen richtigen Schwangerschaftskugelbauch, die Luft geht weder über Aufstoßen noch über Blähungen ab. Und diese Luftzunahme entsteht innerhalb von 1 bis 2 Stunden nach Mahlzeitenaufnahmen. Das liegt einfach daran, in dieser Zeit wird besonders im Dünndarm dann die Fermentation oder der Speisebrei erreicht in der Zeit zum Teil den Dünndarm und kann dann zu Blähungen führen. Aber da gibt es sehr, sehr viele individuelle Unterschiede, Abweichungen. Deswegen, um es sicher wissen zu können, reicht oder muss man einen Atemtest machen. Das ist insofern auch wichtig, weil wir haben 3 unterschiedliche Formen der Dünndarmfehlbesiedlung, die alle unterschiedlich behandelt werden. Und die Höhe der Atemgase, das heißt die Menge, die an Gas produziert wurde, definiert auch die Länge der Therapie. Ohne diese Informationen können wir also keine sinnvolle Therapie starten.
Welche 3 verschiedenen Formen gibt es da?
Es gibt 3 unterschiedliche Gase, die von Bakterien produziert werden können. Das wäre in erster Linie Wasserstoff. Das ist das, was am längsten bekannt ist. Wasserstoffdünndarmfehlbesiedlungen, die können alles in Richtung Blähungen, Blähbauch, Aufstoßen und Durchfall machen. Zweite Variante wäre Methan. Methanbakterien oder Methan führt im Darm eher zu einer Lähmung. Die Patienten leiden eher unter Verstopfung, Blähbauch, Blähungen und Aufstoßen. Und die dritte Variante wäre Schwefelwasserstoff. Das wäre dann wiederum eher Durchfall, Blähungen, Blähbauch. Bei dem Schwefelwasserstoff ist es so, dass die Blähungen häufig massivst nach faulem Ei riechen. Die Patienten leiden tendenziell häufiger unter einem Gehirnnebel, einem Brain Fog. Und es kommen auch Symptome vor, dass die Patienten eher Gelenkschmerzen und Bauchschmerzen brennender Art haben. Das wären dann Symptome, die eher außerhalb dann des Darms stattfinden können.
Sind diese 3 verschiedenen Formen denn immer ganz klar voneinander abgegrenzt oder kann man da auch Mischformen davon haben?
Also wir haben generell in Europa die Herausforderung, dass wir die Schwefelwasserstoff, Gase gar nicht direkt messen können. Das heißt, wir können nur an indirekten Parametern vermuten, dass sie da sind. Es gibt ein Labor in den USA, welche den Schwefelwasserstoff direkt testen kann. Und von diesen Studien mit diesem Labor wissen wir, es können sogar alle 3 Dünndarmfehlbesiedlungen in seltenen Fällen parallel vorkommen. Was durchaus häufiger vorkommt, ist, dass Wasserstoff und Methan parallel vorkommt. Und beim Methan ist es so, Methan ist biochemisch CH4, also 4 Wasserstoffatome. Das bedeutet, die Bakterien, die, beziehungsweise sind keine Bakterien, sind Urbakterien, die Methan produzieren, die benötigen Wasserstoff. Und dementsprechend, wenn wir einen Atemtest sehen mit Methanwerten, die sehr hoch sind, dann muss auch irgendwo eine Wasserstoffproduktion stattfinden, sonst könnte das Methan überhaupt nicht hergestellt werden. Und insofern sehen wir gerade bei der Methankombination häufig noch eine Wasserstofffehlbesiedlung mit dazu.
Okay. Jetzt ist es bei HPUlern ja ganz speziell oft so, dass sehr, sehr viele einen ganz ausgeprägten Vitamin B6-Mangel haben. Ja, dadurch haben wir weniger Gastrin und dadurch dann weniger Magensäure, und so kann man dann die Entstehung von einer Dünndarmfehlbesiedlung bei HPUlern sehr einfach erklären. Kennst du darüber hinaus noch andere Gründe, warum es zu so einer Fehlbesiedlung kommen kann?
Also es gibt extrem viele Gründe, warum eine Dünndarmfehlbesiedlung entsteht. Magensäuremangel wäre eine davon, weil natürlich die Magensäure zum einen als Schutz vor Eindringlingen dient und zum anderen natürlich ein ganz essentieller Bestandteil in der Verdauung ist. Und wenn ich mir vorstelle, dass mein Essen nicht gut verdaut ist, dann wandert eben halt unverdaute Nahrung in Bereiche vom Darm, wo normalerweise relativ wenig Nährstoffe vorhanden sein dürften. Und wenn da Nährstoffe ankommen, dann werden Bakterien tendenziell leichter gefüttert. Daneben gibt es aber unfassbar viel andere Gründe. Ganz häufig ist bei Dünndarmfehlbesiedlung die Motilität des Darms gestört, also die Eigenbewegung. Ich versuche das immer zu erklären mit dem Bild eines Bachflusses. Wenn wir einen Bachfluss haben, der einfach gerade, das Wasser läuft gerade runter, dann kann sich Dreck in diesem Fluss sehr schlecht fangen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich einen bestimmten Bereich von dem Bachfluss stark verlangsame, dann hat es natürlich an der Stelle sehr viel leichter die Möglichkeit, dass sich Laub und Dreck ansammelt, übertragen auf den Darm, dass dort die Bakterien hängen. Und für diese Verlangsamung der Darmmotilität gibt es Gründe, die sind reversibel, und es gibt Gründe, die sind irreversibel, also nicht wieder aufhebbar. Und dementsprechend, so kann man sich das vorstellen, man hat entweder den Bachlauf für alle Zeit quasi umgebaut oder man hat große Felsblocken reingelegt, die den Bachfluss verändern. Dann kann man natürlich das Laub übertragen, die Bakterien daraus fischen. Aber sobald die nächsten Bakterien vorbeikommen, bleiben die dort halt wieder hängen. Und das wären zum Beispiel Patienten mit Morbus Crohn, die Vernarbungen haben, eben Dünndarm kommt in sehr, sehr häufigen Fällen vor. Oder Patienten, die eine Bauchoperation hatten, und nach einer Bauchoperation entstehen Mikroentzündungen im Bauchraum, die dann Bindegewebsfäden entstehen lassen, sogenannte, oder reicht im Prinzip Bindegewebsfäden, kann man sich merken, die können auch zu einer Darmverlangsamung führen, oder Endometriose, das heißt versprengte Gebärmutter, sage ich jetzt mal, die auch am Darm anheften kann oder zu Entzündungen im Bauchraum führen. Das wären alles Gründe, die quasi eine zum Teil irreversible Verlangsamung des Darms hervorrufen. Und eine ganz große Gruppe der reversiblen Darmmotilitätsstörungen wäre ein postinfektiöses Reizdarmsyndrom. Das darf man sich an dem Reizdarm, an dem Wort Reizdarm nicht stören. Bedeutet, wir haben einen Magen-Darm-Infekt gehabt, normalerweise mit Campylobacter, Salmonellen, irgendwas in dem Bereich dieser Lebensmittelvergiftungsbakterien. Die wiederum bringen einen Giftstoff mit, gegen den sich unser Körper mit Antikörperbildung wehrt. Das heißt, Bakterium kommt über vielleicht rohe Eier in unseren Körper, unseren Magen-Darm-Trakt. Unser Körper, unser Immunsystem baut Abwehrstoffe gegen diese Giftstoffe der Bakterien. Und diese Giftstoffe sehen aber ähnlich aus wie ein Eiweißmolekül in unserem Körper. Und unser Körper macht einen kleinen Fehler, baut einen falschen Antikörper, der sich nicht mehr gegen das Bakteriengiftstoff, gegen das Bakterientoxin wehrt, sondern am Taktgeber unseres Darms angreift. Und solange dieser Antikörper von unserem Immunsystem gebildet wird, solange wird dann auch die Darmeigenbewegung unseres Darms reduziert. Und das nennt man postinfektiöses Reizdarmsyndrom, kommt tatsächlich verdammt häufig vor. Circa 10% aller Magen-Darm-Infekte erleiden danach Reizdarm. Ja, meine erste Doktorarbeit, die ich angefangen habe, da, wir sind wieder bei den Zufällen, wie alles so gelaufen ist, war tatsächlich eine Kombination aus, ich war in der Psychosomatik und wir haben kooperiert mit dem Tropeninstitut, weil die haben damals festgestellt, gesunde Menschen gehen in die Tropen, kriegen dort einen Magen-Darm-Infekt und 10% dieser Menschen haben danach einen Reizdarm, obwohl keine Bakterien, keine Parasiten mehr nachweisbar waren. Und das liegt eben an dieser Antikörperbildung. Ja. Und Ich habe gesagt, das ist reversibel. Das heißt, sowas kann auch der Körper wieder einstellen an Antikörperproduktion. Aber das ist unterschiedlich. Bei manchen macht das halt sehr bald. Bei manchen macht das halt nach sehr vielen Jahren auch noch nicht. Und daneben gibt es auch noch zig weitere Gründe, warum letzten Endes sich Bakterien im Dünndarm zu wohl fühlen können.
Super spannend. In dem Zusammenhang würde ich gerne auch noch fragen, gibt es Daten oder hast du persönlich Erfahrungen damit, inwieweit eine Corona-Infektion auch mit der SIBO im Zusammenhang steht?
Dazu gibt es auf jeden Fall keine direkten Daten. Wir wissen, dass sich Coronaviren auch im Magen-Darm-Bereich aufhalten können. Ich habe viele Patienten, die eine Reaktivierung ihrer Reizdarmsymptomatik nach einer Corona-Infektion hatten. Aber ich kann in der Praxis nicht unterscheiden. Also eine Dünndarmfehlbesiedlung, auch wenn sie behandelt ist, hat ein gewisses Rückfallrisiko, das gar nicht so niedrig ist. Und daher kann ich nicht unterscheiden, ob dann der Rückfall durch die Coronaviren ausgelöst wurde oder ob der Rückfall so oder so gekommen wäre. Also dazu kann ich tatsächlich nicht Genaues sagen, weil es nicht genau untersucht wurde.
Du sprichst jetzt nur von Rückfallquote. Es gibt jetzt kein Patientenkollektiv bei dir, das eben berichtet, es ging mir vorher sehr gut, dann hatte ich eine Corona-Infektion und danach hat die ganze SIBO-Thematik angefangen. Das ist eher selten dann.
Du meinst, dass die vorher keine SIBO hatten und nach der Corona-Infektion? Nee, das kann ich tatsächlich so nicht sagen.
Okay, gut. Wenn ich mir das jetzt eingefangen habe, Thomas, was mache ich dann? Jetzt habe ich so einen Atemgastest gemacht und sehe da, okay, lass sagen, ich habe eine Wasserstoff-SIBO mit einem kleinen Methananteil, weil Schwefel können wir ja hier nicht messen, hast du gesagt. Was mache ich dann? Wie gehe ich dann weiter vor?
Also wichtig wäre mal zu überlegen, gibt es irgendeinen Grund, warum die Dünndarmfehlbesiedlung entstanden ist? Wenn wir das rauskriegen, ist das natürlich der Königsweg, weil wenn wir die Ursache, also die Felsblöcke aus dem Wasserlauf entfernen können, dann haben wir natürlich extrem viel für unsere Heilung und auch für die Verringerung unserer Rückfallquote gemacht. Das ist nicht immer einfach und es ist auch in manchen Fällen nicht möglich. Ja, gerade Magensäuremangel, sehr invasive Diagnostik, wenn man es wirklich sauber diagnostizieren möchte, empfehle ich im Alltag zum Beispiel nicht. Oder man müsste eine Bauchspiegelung machen, das heißt Vollnarkose, Bauch aufschneiden, reingucken, ob Verwachsungen, Endometriose und Co. da sind, macht man in der Regel nicht. Aber es gibt auch manchmal sehr dankbare Sachen wie eine Unterfunktion, Hashimoto, was man eben halt unbedingt im Auge behalten sollte, dass eben die Schilddrüse dann gut eingestellt ist. Und das heißt, das wäre quasi so das Setup außenrum. Und ansonsten muss man die Bakterien rausschmeißen aus dem Dünndarm. Das heißt, wir müssen antimikrobielle Substanzen nehmen. Da gibt es pflanzliche Stoffe und es gibt pharmakologische Stoffe, die das machen können. Ja, auf der pflanzlichen Seite stehen uns beim Wasserstoff zum Beispiel Neem- oder Granatapfelextrakt zur Verfügung. Und pharmakologisch wird eigentlich fast immer der Wirkstoff Rifaximin eingesetzt. Das ist ein Antibiotikum, was nur im Darm wirkt, hat tatsächlich ganz interessante Wirkungen und Nebenwirkungen, also ist recht gut verträglich. Und dann muss man halt natürlich gemeinsam entscheiden, was ist da der richtige Weg. Bei Methan sind keine Bakterien, in dem Sinne, es sind Urbakterien, sogenannte Archaeen. Deswegen nennt man eine Methanfehlbesiedlung auch des Dünndarms nicht mehr SIBO, ja, sondern es wird IMO genannt. Vielleicht sind da einige von den Zuhörern schon mal drüber gestolpert. Im Prinzip im Kopf könnt ihr euch merken, es ist eine SIBO, ja, es ist eine Dünndarmfehlbesiedlung oder kann eine Dünndarmfehlbesiedlung sein. Der Unterschied ist, bei den Methangeschichten sind es eben keine Bakterien und die Archaeen können auch im Dickdarm vorkommen. Die können auch nur im Dickdarm vorkommen. Die würden dann auch den Methanwert im Atemgas eventuell erhöhen. Dafür braucht ihr einen erfahrenen Therapeuten, dass er diese Werte so lesen kann, dass er sagen kann, okay, bei dir ist es jetzt eben nur im Dickdarm angesiedelt oder bei dir ist es auch im Dünndarm angesiedelt.
Diese Folge wird gesponsert vom EndU-Shop. Hier bekommst du hochreine Nahrungsergänzungsmittel für den besonderen Bedarf bei HPU, hergestellt in Deutschland. Hinweis: Wir empfehlen vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln, deinen persönlichen Bedarf durch geeignete Labortests zu bestimmen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dazu bekommst du im HPU-Startprogramm.
Du sagst jetzt gerade schon, man braucht einen erfahrenen Therapeuten. Ist es denn grundsätzlich auch möglich, dass man das in Eigenregie wieder in den Griff bekommt? Oder würdest du davon abraten?
Also theoretisch ist es in den leichteren Fällen möglich, das wieder in den Griff zu bekommen. Es gibt mittlerweile sehr viele Informationen über das Internet. Es gibt auch viele Atemgasanbieter, die quasi einem einen Therapieplan zuschicken, wo man schon mal erfährt, welche Präparate kann man einnehmen, wie lange. Und das funktioniert tatsächlich auch für einige Menschen. Die sehe ich natürlich nie, weil zu mir kommen immer die, wo es nicht geklappt hat.
Klar.
Aber theoretisch ist das möglich. Ich bin natürlich vom Fach letzten Endes, aber wo ich mich ganz am Anfang aus eigenen Stücken mit der Dünndarmfehlbesiedlung beschäftigt habe, habe ich das auch mir zusammengelesen im Internet und habe mit Neem damals tatsächlich meine erste Therapie gemacht. Mhm. Und es hat gut funktioniert.
Super. Kannst du da ein Labor empfehlen oder ein Anbieter? Oder möchtest du da jemanden?
Würde ich ungern machen tatsächlich. Okay. Also ich kann aber sagen, auf was man achten darf bei den Atemgasanbietern. Idealerweise ist es so, dass wir über 180 Minuten testen. Mhm. Alle 20 Minuten werden Proben entnommen. Oder es wird bei der Minute 90, also wenn man alle 20 Minuten hat, dann hat man ja Minute 80, Minute 100. Manche Labore bieten auch an, dass man bei Minute 90 eine Testung macht. Auch das ist sehr gut. Es ist wichtig, dass Wasserstoff und Methan gemessen wird und dass das Substrat Laktulose angeboten wird. Das sind mal so die Faktoren, auf die man achten darf, wenn man sich ein Labor eben raussucht.
Und ich glaube, man muss ja auch noch bestimmte Dinge in der Vorbereitung beachten, oder? Wie kritisch ist das? Kann man da nachlässig sein und sagen, oh, passt schon so, oder muss man da richtig genau sein?
Da sollte man schon recht genau sein. Das heißt, die meisten oder eigentlich alle Labore schicken eine unterschiedlich ausführliche Vorbereitung für den Atemtest mit. Es gibt so ein paar Sachen, dass man einen Monat Abstand zum Beispiel zu einer Antibiotikatherapie lassen sollte. Das sollte man auch einhalten, weil die Antibiotikatherapie kann ja dazu führen, dass die Bakterien im Dünndarm sich reduziert haben. Bedeutet, wenn ich dann nach 2 Wochen eine Atemtestung mache, dann kann es sein, dass die Bakterien eigentlich noch da sind, aber nicht im Atemtest positiv erscheinen. Also total sinnvoll, dass wir darauf achten. Und dann ist es so, eine Dünndarmfehlbesiedlung wird dadurch diagnostiziert, dass wir den Basalwert nehmen, also bei der Probe 0, und die Differenz zu eben einem der anderen Werte. Das ist das Entscheidende, wie ich sagen kann, ja, Dünndarmfehlbesiedlung, ja oder nein. Und diesen Basalwert müssen wir so niedrig wie möglich hinbekommen. Und deswegen müssen wir auch die Ernährung vor der Testung anpassen. Das heißt, man muss 3-7 Tage vorher auf manche Lebensmittel achten und insbesondere 1-2 Tage davor wird nur Fleisch, Fisch, Ei und etwas Reis in der Regel gegessen, um einfach die Fermentation im Darm möglichst runter zu bekommen. Das heißt, die Gasproduktion möglichst niedrig zu bekommen, dass der Ausgangswert gut ist. Ansonsten kann es sein, man denkt so, ach ja, ist nicht so schlimm. Ich mache den Atemtest und dann kommt er zurück mit einem hohen Basalwert. Mit der Rückmeldung kann ich nicht auswerten.
Okay. Ja, gut, dass du das nochmal erwähnt hast. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Hinweis für viele Betroffene. Was mache ich denn jetzt, wenn ich zum Beispiel sehr sensibel bin, was viele HPUler durchaus sind, und ich habe jetzt das Ergebnis bekommen, ich habe so einen Therapieplan bekommen und ich starte jetzt mal, wie üblich, so angeraten mit diesen pflanzlichen Antibiotika und merke dann, oh, das bekommt mir irgendwie gar nicht, da habe ich starke Nebenwirkungen davon, was kann ich dann machen?
Also zum Thema Nebenwirkung ist wichtig zu wissen, es gibt in der Dünndarmfehlbesiedlungstherapie das Phänomen der Die-Off-Phänomens, das heißt das Absterbephänomens. Bakterien werden dadurch ja durch die Therapie idealerweise zum Absterben gebracht. Und es gibt Bakterien, die Giftstoffe in der Zellwand haben, die dann natürlich in kurzer Zeit relativ große Mengen freisetzen. Und das kann grippeähnliche Symptome machen, das kann Bauchschmerzen, Verdauungsstörungen machen, Kopfschmerzen. Also eigentlich viele Symptome, die man auch durchaus bei einer Nebenwirkung durch Präparate erwarten würde. Und deswegen ist das wichtig, dass das nicht automatisch ein schlechtes Zeichen sein muss. Wenn jemand sofort auf die Präparate reagiert, das ist dann meistens tatsächlich eher eine Präparate-Nebenwirkung. Und was ich aber empfehlen kann in solchen Fällen, ist mit Bindemitteln zu arbeiten, dass diese Giftstoffe gar nicht unbedingt alle in den Organismus aufgenommen werden. Sowas wie Zeolit oder Huminsäure eignet sich da in meinen Augen recht gut, um das im Darm mit abzufangen. Man kann langsam einsteigen, das heißt, dass man nicht mit der normalen Therapiedosis anfängt, sondern sich langsam an die Therapiedosis rantastet. Das funktioniert oft recht gut. Und ich muss ehrlicherweise sagen, bei sensiblen Patienten funktionieren die pharmakologischen Präparate oft gut.
Okay.
Weil wir haben da einen recht reinen Stoff und eine Pflanze hat ja immer viele Stoffe. Und wenn ein Stoff mit vielen Stoffen herkommt, dann kann es durchaus sein, dass halt die Reaktion auf einen dieser Stoffe ist höher, wie wenn ich einen relativ reinen pharmakologischen Stoff in dem Fall verwende.
Aber den kann ich natürlich nur von dem Arzt verschrieben bekommen.
Ja, das ist richtig. Das ist rezeptpflichtig.
Welche Chancen habe ich da beim Hausarzt, das zu bekommen?
Auf die gesetzliche Krankenkasse mittlerweile mehr oder weniger 0%. Das Problem ist, dass das Rifaximin nicht für die Behandlung der Dünndarmfehlbesiedlung zugelassen ist. Mhm. Bedeutet nicht, dass wir nicht weltweit mit diesem Verfahren sehr, sehr, sehr viel Erfahrung haben. Und auch in den USA ist es auch wieder anders wie in Europa. Aber in Deutschland ist es so, dass es eigentlich fast unmöglich ist, wenn, sage ich mal, der Arzt sich dessen bewusst ist, was er da tut, das verschrieben zu bekommen, weil er sonst vermutlich einen Regress bekommt. Das heißt, 2 Jahre später muss er das Präparat aus der eigenen Tasche zahlen. Das heißt, es wird nicht kaum jemand machen. Mhm. Das ist ein trauriger Zustand, vor allem, weil das Rifaximin ziemlich teuer ist. Das muss man sich bewusst sein. Ja, aber das ist leider im Moment der Stand der Dinge. Nur daran können wir was ändern, indem wir beide darüber sprechen, Das Bewusstsein für dieses Thema schärfen. Und das ist tatsächlich auch mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, warum ich auch auf Social Media oder meine Podcast-Arbeit mache. Weil wir haben ganz viele Menschen, die tagtäglich an diesen Reizdarm, Dünndarmfehlbesiedlungssymptomen leiden. Und B, ist es natürlich auch wünschenswert, dass die so ein Präparat wie Rifaximin idealerweise dann auch verschrieben bekommen können.
Das heißt jetzt nochmal, Thomas, für die Betroffenen, die kommen gar nicht ran oder sie müssen es selber bezahlen? Also kann ich es als Privatrezept verschrieben bekommen? Das schon.
Das schon, genau. Du kannst es als Privatrezept verschrieben bekommen.
Okay, gut, oder immerhin. du hast vorhin kurz das Thema Rückfälle angesprochen, die ja gar nicht so selten sind. Hast du da eine grobe Zahl, wie häufig sowas vorkommt?
Also da, ja, habe ich. Die Untersuchung oder die Zahl bezieht sich immer auf die Behandlung mit Rifaximin, weil wir brauchen natürlich, um eine Studie durchführen zu können, ein möglichst standardisiertes Verfahren. Das ist mit pflanzlichen Präparaten immer sehr viel schwieriger. Bei Rifaximin ist es so, das ist bezogen auf die Gabe von einer Runde, das heißt 10 bis 14 Tage, sind es circa 44%. Man kann meiner Erfahrung nach durch verschiedene umliegende Faktoren Beeinflussung diese Zahl deutlich verbessern. Aber so ist quasi das, was wir über Studien genau wissen.
Und das ist also, sage ich mal, eine übliche Herangehensweise oder brauche ich einfach eventuell auch mehrere Zyklen, um da wirklich alles auszuradieren?
Das ist meine Erfahrung, dass dieses 10 bis 14 Tage ist für viele nicht ausreichend. Und dementsprechend manchmal braucht man einfach von vornherein längere Zyklen. Viele brauchen auch mehrere Zyklen. Biofilm lösen ist ein Thema. Das heißt, Bakterien können sich in eine Art Schleimkokon zu so Kolonien verbinden, um sich gegenseitig quasi zu unterstützen und zu schützen. Und man kann sich das so vorstellen wie das Michelin-Männchen, wenn dann außenrum irgendwelche Stoffe, die quasi dem Organismus in dem Anzug schaden würden, dann kommen ja gar nicht ran. Und dementsprechend kann es sein, sinnvoll sein, dass ich dann noch Substanzen gebe, die quasi diesen Anzug anlösen, sodass diese antibakteriellen Stoffe, antimikrobiellen Stoffe da reinschlüpfen können.
Das würde man aber erst machen, wenn man mit Methode A, also erstmal nur die pure Substanz geben, keinen Erfolg hat.
Also man geht mittlerweile immer mehr dazu über, es gleich zu geben. Ich tatsächlich in der Praxis sowieso, weil ich diese Anfangspatienten meistens gar nicht mehr sehe. Das heißt, ich sehe die eh schon nach der Dritt-Fünft-Therapie. Das ist ganz selten, dass ich noch jemanden frisch diagnostizieren darf.
Okay. Und magst du da noch ein bisschen genauer drauf eingehen? Was ist das, was man da gibt für den Biofilm?
Also das bestuntersuchteste Präparat ist N-Acetylcystein, auch NAC. Ansonsten kann man mit Apfelessig oder Vitamin C arbeiten. Da ist die Studienlage aber, sage ich mal, sehr, sehr dünn. Ansonsten gibt es noch ein weiteres Präparat, das ist Okra. Okra wird auch gerne verwendet. Auch da ist die Studienlage relativ dünn. Wir haben wirklich beim NAC die absolut beste Studienlage, was die schleimlösende Wirkung angeht.
Hast du da eine ganz grobe Zahl, welche Dosierungen da sinnvoll sind? Weil ich glaube, mich zu erinnern, dass die gerade für die Nahrungsergänzungsmittel ist, die wieder runter reduziert worden von Gesetzes wegen. Aber ich lege dafür jetzt gerade nicht meine Hand ins Feuer. Ich meine, dass die jetzt auf 300 Milligramm oder so pro Tagesdosis reduziert wurde.
Also das ist keine Therapieempfehlung an der Stelle. Ich kann nur sagen, wie ich es bei meinen Patienten individuell entscheide. Das sind meistens zwischen 500 und 1000 Milligramm, die ich täglich dazu gebe.
Okay, spannend, ja. Ja, schade, dass da der Gesetzgeber schon wieder regulativ eingreift. Aber so ist es nun mal in Deutschland. Ja, okay. Jetzt haben wir über die Rückfälle gesprochen und ich glaube, meine Zuhörerschaft, die interessiert jetzt vor allem, die kommen ja oft mit vielen, zunächst separat erscheinenden Themen in die Therapie rein. Die haben also viele einzelne Baustellen und die haben zum einen dann diesen positiven HPU-Test, aber ja, meistens kurze Zeit später auch eben einen Darmbefund, also einen positiven SIBO-Test. Wie würdest du da jetzt rangehen? Würdest du sagen, mach erst mal die SIBO und kümmere dich dann um den ganzen Rest oder hältst du so eine parallele Herangehensweise da eher für sinnvoll?
Also ich halte durchaus eine parallele Herangehensweise für sinnvoll prinzipiell. Außer ich merke bei den Patienten, die Entgiftung ist völlig blockiert. Weil dann haben wir natürlich die Herausforderung, machen wir eventuell mit der SIBO-Behandlung erstmal mehr Probleme, weil wir Giftstoffe freisetzen. Es ist aber tatsächlich individuell und es kann von vornherein nicht klar diagnostiziert werden, was da der richtige Weg ist, weil eventuell profitiert der HPUler auch davon, dass er wieder die Nährstoffe besser aufnehmen kann. Weil wenn die Bakterien natürlich im Dünndarm sitzen, da wo auch die Nährstoffe aufgenommen werden, dann futtern die Nährstoffe noch zusätzlich weg. Und dementsprechend ist es, ja, manchmal tatsächlich muss man sich für einen Weg dann entscheiden und manchmal muss man dann halt auch einen Schritt wieder zurückgehen und sagen, okay, ich priorisiere erst das eine und dann das andere. Prinzipiell wäre aber mein Vorgehen tendenziell so, dass ich versuchen würde, beides zu machen. Das heißt, eine Nährstofftherapie und eine SIBO-Therapie in der Hoffnung, dass durch die Nährstofftherapie dann die Ausscheidung, Entgiftung wieder besser funktioniert und dadurch die SIBO-Therapie auch besser toleriert werden kann.
Ich glaube, genauso würde ich das auch angehen, auch im Hinblick auf die Rückfallquote. Ich denke, wenn man gerade bei HPUlern eben diesen B6-Mangel völlig außer Acht lässt und sagt, ich schaue mir jetzt erstmal die SIBO an und kümmere mich darum, dass die schlechten Darmbakterien erstmal alle absterben, dann habe ich ja wahrscheinlich immer noch das Problem des großen B6-Mangels, ja, der ja in vielen Fällen dann einfach auch die Ursache dafür ist.
Genau. Thomas. Genau. Ja, genau. Das ist ja ein Kreislauf. Wir haben B6-Mangel, weniger Magensäure. Ja. Das, eben. Man muss irgendwo anfangen. Und wenn es der Körper verträgt, idealerweise an mehreren Strukturen.
Ja. Zwei Fragen habe ich noch. Ist es denn sinnvoll, das ist ja quasi eine Art antibiotische Therapie, die man da macht, ist es da sinnvoll, die probiotisch zu begleiten? Also quasi so bildlich gesprochen, die frei werdenden Plätze wieder mit guten Bakterien zu besetzen? Machst du das?
Genau, das Thema mit den frei werdenden Plätzen. Wir machen ja Plätze frei, die noch nie Platz waren.
Ja,
stimmt. Also insofern, nein, ich begleite das nicht probiotisch, hat mehrere Gründe. Das Rifaximin konnte tatsächlich zeigen, dass nach einer Rifaximin-Behandlung sogar tendenziell mehr Bifido- und Lactobacillen wieder wachsen konnten, weil quasi deren Kontrahenten gefehlt haben. Und das macht Rifaximin zu einem recht besonderen Präparat und es hat zusätzlich die Funktion, dass es nur im Darm wirkt. Das heißt, es wird nicht systemisch aufgenommen, das heißt, es macht idealerweise auch sehr wenig an der Vaginalflora. Es gibt leider trotzdem immer mal, dass es auch mal einen Pilzbefall danach geben kann, aber eigentlich dürfte es nicht vorkommen. Und dementsprechend begleite ich das probiotisch nicht. Insgesamt haben wir mit Probiotikern bei der SIBO durchaus ein Problem, weil Probiotika, die Bakterien setzen sich dann eventuell mit den Dünndarmbakterien auseinander. Wenn die miteinander kämpfen, kann es halt mal zu noch mehr Gasbildung führen und so weiter. Und dann haben wir es genau an der Stelle, wo wir eigentlich nicht noch mehr Trouble haben wollten, haben wir noch mehr Trouble. Wir haben oft ein Leaky Gut vergesellschaftet mit der SIBO. Das heißt, diese ganzen Stoffe, die dabei entstehen, gehen dann auch nochmal mehr in den Körper. Ich bin ein Freund davon, Dünndarmfehlbesiedlung behandeln und dann im Anschluss sich den Dickdarm angucken und den aufbauen mit Probiotika, Präbiotika. Einzige Ausnahme sind sporenbasierte Probiotika. Das ist eine Sonderform der Bakterien. Die können auch meiner Erfahrung nach zur Behandlung der Dünndarmfehlbesiedlung eingesetzt werden. Die setze ich dann aber alleine ein, da gebe ich dann keine weiteren Präparate noch dazu.
Wie funktioniert das dann?
Die sporenbasierten, also Sporen ist eine Überlebensform von Bakterien, die in den richtigen Umständen anfangen wieder auszukeimen. Und wir wissen, dass diese Bakterien Stoffe herstellen, die andere Bakterien bekämpfen. Und das hat sich tatsächlich in vielen, vielen Fällen tatsächlich bewährt, dass die Dünndarmfehlbesiedlungen in den Griff bekommen haben und für Ordnung sorgen.
Das ist Bacillus subtilis oder wer ist da? Der
Clausii, genau, ja.
Okay. Thomas, wie ist es, wenn ich gerade schwanger bin oder stille? Kann ich in dem Zustand auch was gegen meine SIBO tun?
Nicht sinnvoll. Unsere Schwangeren sind ja eh einem Wahnsinnsauf und Ab der Hormone ausgesetzt. Das heißt, viele Schwangere erleben ja diverse Verdauungszustände in der Schwangerschaft, was dann auch die Darmmotilität beeinträchtigt oder beeinflusst. Beeinträchtigt ist der falsche Begriff. Viele Schwangeren geht es auch total gut mit ihren Verdauungsbeschwerden in der Schwangerschaft. Aber wir haben keinen sinnvollen Ansatz, tatsächlich diesen Patienten zu therapieren, weil es zu allem keine Studien gibt. Insofern, da mache ich es immer so, wenn ich jemanden habe, der mit oder quasi während er gewartet hat auf den Termin bei mir, dann schwanger geworden ist, dass ich sage, okay, können wir jetzt erstmal nicht viel machen, leider.
Okay, aber das ist ja auch wichtig zu wissen. Super, Thomas, ganz, ganz lieben Dank für diese tolle Rundum-Versorgung, was man alles zum Thema SIBO beachten sollte. Das ist ja doch ein recht komplexes Thema. Ja, dank dir, dass du dein umfassendes Fachwissen hier mit uns geteilt hast. Wenn man dich kontaktieren möchte oder wenn man dich in der Praxis besuchen möchte, geht das überhaupt noch? Oder was hast du da für Wartezeiten?
Also leider muss man so sagen, wir können keine neuen Patienten aufnehmen, auch auf unbestimmte Zeit. Das heißt, bei uns ist die Aufnahme leider schon lange geschlossen. Genau, das kann sich durchaus immer mal wieder ändern, aber die Erfahrungen der letzten Monate und Jahre haben leider gezeigt, dass sich das nicht bewahrheitet und ich will einfach da keine Hoffnung machen, die ich dann nicht erfüllen kann. Ich biete aber viel Informationen auf diversesten Kanälen. Das heißt, ich bin sehr aktiv auf meinem Instagram-Kanal, Thomas Bacharach. Ich habe einen eigenen Podcast, da mit Aussicht auf den gängigen Formaten für alle Therapeuten. Das heißt, Heilpraktiker, Ernährungsberater, Ärzte, Health Coaches, ist die SIBO-Akademie interessant. Da habe ich einen Online-Kurs, wo ich eben Therapeuten in dem Thema Dünndarmfehlbesiedlung ausbilde. Da werden auch in der Zukunft noch mehr Kurse zum Thema Darmgesundheit kommen. Also ich denke, über die Formate kann man sich ganz, ganz viel Informationen zusammensammeln. Und auf der SIBO-Akademie-Seite haben wir auch einen Expertenfinder, wo eben ehemalige teilgenommene Experten auch aufgelistet werden. Und da ist durchaus noch zum Teil Möglichkeiten der Terminfindung.
Super, das ist toll. Vielen lieben Dank, Thomas. Das war ein fantastisches Interview. Dank dir dafür.
Sehr, sehr gerne, Sonja. Hat großen Spaß gemacht.
Ich hoffe, diese Podcast-Folge war hilfreich für dich. Wenn du noch nicht weißt, ob du von der HPU betroffen bist, dann geh am besten erstmal auf hpunu.de/hpu-fragebogen und fülle dort den kostenlosen Fragebogen aus. Wenn du schon weißt, du hast eine HPU und möchtest dich jetzt intensiv um die HPU kümmern, dann geh auf hpunu.de/therapie und hol dir dort weitere Infos zu deiner HPU-Therapie.